Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Programmierbar-News. Wir sind in der KW4, deswegen 0424 der Programmierbar-News. Ich bin der Fabi und neben mir ist der liebe Jan. Hi Jan.
Moin Moin.
Und auch der Sebi. Hi Sebi.
Hallo.
Also neben mir ist übertrieben, wir sehen uns alle virtuell und ich habe auch gerade schon mal wieder nur für mich das Intro abgespielt und Jan und Sebi haben sich verdutzt angeguckt, was da gerade passiert. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, die anderen beiden nicht. Sie haben gut mitgespielt. Wir haben ein paar Themen für euch dabei und zwar mehrere States, den State of the Game Industry, der GDC, den State of Mobile rund um Mobile Apps von Data AI. Es gibt wie immer Neues zu iOS mit der Version 17.3, zu Bun, Sebi ist dabei, darf natürlich auch nicht fehlen, gibt es eine neue Shell und am Ende feiern wir noch einen Geburtstag. Welchen Geburtstag? Erfahrt ihr dann am Ende. Aber eine Geburt gibt es fast auch zu feiern, oder Jan, wie nennt man das, was wir da gemacht haben? Mit unserem Podcast. So, und wir sind wiedergeboren auf einer anderen Plattform.
Was ist passiert? Hart ausgedehnte Überleitung, ja. aber sehr überstrapazierter Vergleich. Vor allem, weil du so Geburt gesagt hast, okay, jetzt kann viel kommen, weißt du? wir sind jetzt auch auf YouTube und vielleicht hört uns ja gerade schon der ein oder andere dann auch auf YouTube, weil alle Folgen seit Anfang des Jahres jetzt auch auf YouTube veröffentlicht werden. Das passiert ganz automatisch, also es gibt kein Video, es wird einfach nur unser RSS-Feed quasi abgegrast und ein statisches Video sozusagen aus unserem Podcast-Coverbild erzeugt, aber für alle Leute, die, ich habe mir sagen lassen, so während der Arbeit im Hintergrund Podcasts hören, das macht man wohl gerne über YouTube, für die sind wir jetzt auch irgendwie da und ihr braucht nicht irgendwie euren Mobile-Client oder unsere Webseite zu bemühen, auch wenn wir uns immer freuen, wenn ihr auf unsere Webseite kommt, aber jetzt eben auch auf YouTube.
Ja, wir probieren überall zu euch zu kommen, ihr müsst nicht zu uns kommen, wir kommen zu euch, da wo ihr seid, jetzt einmal mehr auf YouTube. Cool, ja, dann haben wir doch diese Geburt gefeiert, der Geburtstag kommt dann gleich am Ende der Folge nochmal. Dann fangen wir doch mit einem der States an, State of the Game Industry, der GDC. Jan, vielleicht kannst du erstmal erklären, was die GDC ist für unsere Hörer da draußen. Ich glaube, wir aus der Games Industry wissen es, ich glaube, da draußen nicht unbedingt jeder. Und dann, was ist das für ein State?
Also GDC, die Game Developers Conference, ist, glaube ich, trotzdem da draußen irgendwie auch vielen so ein Begriff. Ja, liest man auch manchmal irgendwie auf Heise oder Golem oder so. Eine große Institution, die halt auch viel Zugang zu Studios, zu Entwicklern und sowas hat und dementsprechend in einer sehr prädestinierten Lage ist, da mal eine Umfrage zu machen. Die haben so knapp 3000 Leute befragt in der Industrie, was so ihre Meinung, ihre Takes zu verschiedenen Themen sind. Und das kommt natürlich zu einer sehr interessanten Zeit. Ja, wir haben, ich glaube, Anfang dieser Woche gesehen, dass bei Riot irgendwie auch 10% der Belegschaft wieder vor die Tür gesetzt worden sind. Wir haben Anfang des Jahres gesehen, dass bei Unity knapp 25% entlassen worden sind, wenn ich mich richtig erinnere. Also das, was wir in den letzten Jahren schon in der ganzen Tech-Industrie gesehen haben, das schlägt auch hier immer mehr durch. Und das ist auch so ein bisschen Tenor von diesem Game-Industry-Report, weil tatsächlich über die Hälfte der Entwickler da auch angegeben haben, so sehr besorgt über ihre eigene Zukunft zu sein. Und tatsächlich nicht nur, weil sie Angst haben, von irgendwelchen Kündigungswellen betroffen zu sein, sondern weil tatsächlich auch, und das ist, glaube ich, so ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Feld, viele Leute da Sorgen haben vor dem zukünftigen Einsatz von AI. So, also wo wir hier uns irgendwie immer freuen, weil wir schon um Schokoriegel wetten und wie wenig Code wir irgendwie in Zukunft schreiben müssen. So, ja. Da ist natürlich in so einem kreativeren Teil der Branche wahrscheinlich schon so die Sorge groß, okay, ich meine, wenn du dir anguckst, da sind Leute dabei, die Storywriting machen, die Designs machen, die Assets erstellen, die Skins machen und sowas. Also alles das, was halt auch in Anführungszeichen einfacher automatisierbar ist, als vielleicht die Arbeit von den Leuten, die, weiß jetzt nicht, Netcode von der Engine schreiben oder sowas, ja, die machen sich dann natürlich viel, viel mehr Gedanken auch drum. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, diesen Kontrast da mal so zu sehen.
Obwohl, aber glaubst du, dass das groß unterschiedlich ist als in der allgemeinen, ich sag jetzt mal, Web- und App-Entwicklungsbranche so? Also ist das, weiß gar nicht, ist da draußen in den großen Studios so das Verhältnis von Creative Jobs, die wirklich Models und Assets erzeugen, so viel mehr als jetzt im Vergleich die UI-Designs und im Web-Development?
Ja, also wahrscheinlich hast du recht, aber es ist halt so eine Seite, die relativ selten beleuchtet wird. Ja, es wird halt viel mehr so drüber gehypt mit, boah, Ich meine, bei uns ja auch. Ja, wir sprechen irgendwie gerne über Copilot und was uns alles an Arbeit abnehmen kann. So, aber also die Gedanken, die auch irgendwie so ein bisschen kritischer sind, ist da halt auch schwierig. Und da kommt natürlich auch hinzu, haben auch viele Teilnehmer gesagt, so, naja, sie sind halt auch quasi auf der Seite der Betroffenen, ja. Irgendwie aufgrund von ihrer Arbeit werden irgendwie Modelle trainiert, die dann wiederum ihnen selbst oder anderen Leuten irgendwie die Arbeit abnehmen könnten, in Anführungszeichen. Das ist ja auch was in Anführungszeichen der allgemeineren Dev-Welt nicht ganz so omnipräsent ist, auch wenn natürlich GitHub Copilot irgendwie viel an GitHub Code trainiert wurde, ja. Aber da gibt es zumindest jetzt so in meiner Bubble irgendwie weniger Stimmen, die sich darum Gedanken machen, oh, jetzt wird hier irgendwie mein Repository genutzt, um so ein Modell zu trainieren. Das war da in dem Game Industry Report schon so ein bisschen dominanter rausgearbeitet. Was ich auch interessant fand, ist, dass so abgefragt wurde, wieso die Meinung zu Social Media zum Beispiel ist, ja. Und da auch, ich sag mal, eine große Abneigung gegenüber Twitter irgendwie deutlich geworden ist. Ja, was auch, wenn man sich das im Vergleich über die letzten paar Jahre anguckt, halt auch krasser Abwärtstrend ist. Und gleichzeitig halt aber auch viele sagen, naja, sie nutzen es halt irgendwie noch weiterhin, weil, na, es ist halt da, wo immer noch viel Masse ist, aber es geht halt auch viel Spaß und Freude und Investment irgendwie in diese Plattform verloren. So, ja. Was ich auch interessant fand, war, dass sie so Return to Office und Homeoffice abgefragt haben. So, wie halten das große Studios, kleine Studios, wie auch immer? Und tatsächlich die Mehrheit der Entwickler da keine Return to Office Policy angegeben hat. So ein ganz kleiner Bruchteil, ich glaube 5 oder 10% waren es so in der Größenordnung, müssen wieder vollständig, also 5 Tage die Woche im Büro arbeiten und alles andere dazwischen, so ein ungefähres Drittel dann wahrscheinlich noch, ist in so einem Hybrid-Setup, wie auch bei uns irgendwie, ne?
Okay.
Das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend zu sehen, weil irgendwie ja allen klar war, oder nein, andersrum. Es war bei vielen Leuten ein Fragezeichen, so nach der Pandemie, wie das halt weitergeht und wie permanent dieser Wandel ist. Und damals zu sehen, dass es halt irgendwie doch eine gewisse Permanenz erreicht hat, war irgendwie ganz cool. Was hingegen weniger permanent war, ist so die Engine-Loyalität, sage ich mal. Ja, also wir haben ja auch letztes Jahr so ein bisschen über das ganze Chaos rund um die Runtime-Fee von Unity gesprochen. Und das hat tatsächlich wohl, ich sag mal, langfristigen Schaden hinterlassen, weil da viele Developer dabei waren, die angegeben haben, okay, entweder sie haben jetzt schon die Engine gewechselt oder sind halt dabei oder sie überlegen das halt ernsthaft. Und das ist schon erstaunlich zu sehen oder ein gutes Lehrstück zu sehen, wie viel Schaden man halt auch potenziell mit so einer Veränderung in der Monetarisierung irgendwie anstellen kann.
Ja, cool. Game-Industrie führt uns auch dazu, dass war nämlich ein Teil von einem weiteren State, und zwar dem State of Mobile von Data AI. Ich weiß gar nicht, Sebian, ob Data AI euch beiden grundsätzlich ein Begriff ist, aber Data AI ist eine mobile Marktdatenplattform, wo man Apps analysieren kann, also Insights zu Apps bekommt, Statistiken rundum. Wir haben es auch viel genutzt, einfach um Store-Platzierung, aber eben auch Revenue-Daten oder ähnliches, also auch Features, die released wurden und so. Also eine super coole Plattform auf jeden Fall, lässt sich auch gut bezahlen dafür, aber gibt auch einen Free-Tier, wo man zum Beispiel aber auch schon App-Store-Platzierungen und so weiter sehen kann von Apps. Also immer ganz gut, um Marktanalysen zu machen rund um Apps und Wettbewerber. Und die haben ihren jährlichen Report rausgebracht auf Basis ihrer Daten. Und genau, haben ein paar ganz coole Insights dazu gemacht. Und Gaming ist natürlich ein super großer Bereich, wenn man auf Mobile Apps schaut. Also sie analysieren den iOS und den Play Store. Zahlen sind allerdings in China nur aus dem iOS Store, ansonsten aus beiden Stores, und haben so ein paar allgemeine KPIs. Sie haben, wenn man mal auf Monetarisierung geht, was natürlich ein super wichtiger Part bei Ihnen ist, dann wurde im Jahr 2023 171 Milliarden Dollar in App-Spend oder Consumer-Spend ausgegeben. Also 171 Milliarden Dollar wurden irgendwie in Form von In-App-Purchases, Subscriptions in den Games der Stores insgesamt ausgegeben.
Ist das das, was die Developer da so netto quasi mit verdient haben? Oder ist das
Nee,
das,
sie
wovon
sagen,
Apple noch so ein Drittel kriegt?
Genau, davon kriegt Apple noch ein Drittel. Also die, ich weiß nicht, boah, also ich habe es in einem Detail, wenn es auf die Firmen bezogen waren, die KPIs, dann haben sie da explizit geschrieben, es geht noch, also davon geht der Share von Apple noch ab, es ist wirklich nur Revenue, also wirklich nur das, sie zählen im Endeffekt zusammen in der Purchase, die getätigt wurden und was die Price Points innerhalb der Apps sind. So. Genau, also da sind wir bei 170 Milliarden. Und dann haben sie noch mittlerweile, der Jens, einer unserer Gründer bei Lotum, der nutzt es auch intensiver, das Tool, der meinte, die haben auch einen Bereich zu rund um Ad-Spend, also wie viel sie monetarisieren die Apps über Werbung, was wohl in Beta ist, deswegen meinte, die Daten sind wahrscheinlich ein bisschen weniger akkurat, aber da geben sie an, dass 362 Milliarden über Ad-Spend eingenommen wurden. Also sind wir nochmal ungefähr Faktor 2 nochmal, was über Ads eingenommen wurde. Und vielleicht auch da ganz interessant, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, weil wir ja vorhin in der Games-Industrie waren und Mobile Games ja auf jeden Fall super interessant da in dem Teil ist, wenn man auf 2023 blickt und jetzt nur auf das, wie viel wurde ausgegeben in den Apps, fallen davon knapp über 100 Milliarden auf Games und der Rest auf alle anderen Kategorien zusammen. Also 64 Milliarden fallen auf Non-Game-Apps, Spends davon. Also auf jeden Fall ganz interessant, um das mal so ein bisschen im Vergleich zu sehen. Aber da ist interessant, ich meine, Mobile Gaming ist halt auch schon viel länger super stark daran. Und wenn man mal wirklich sich die Kategorie anguckt, Non-Game-Apps, was die Monetarisierung von denen angeht, dann ist es wirklich in den letzten 10 Jahren extrem angestiegen. Also 2014 waren wir noch bei 3 Milliarden, die Non-Game-Apps eingenommen haben und sind jetzt eben bei 64 Milliarden. Also durchaus da eine ganz andere Hausnummer. Und vielleicht auch wirklich, um das nochmal einzuordnen, also 2014, wie gesagt, 3 Milliarden über alle Nicht-Games hinweg und 2014 gab es schon 3 Games, die alleine in einem Jahr 1 Milliarde eingenommen haben. Das heißt, 3 Games zusammen, Clash of Clans, Candy Crush Saga und Puzzle & Dragons, haben zusammen so viel eingenommen wie alle anderen Nicht-Game-Spiele zusammen. So, auf jeden Fall sehr interessant, um mal so ein bisschen einen Vergleich zu machen.
Dann wäre natürlich mal interessant zu sehen, wie viel davon quasi einfach nur linear mit der Userbase gewachsen ist. Also ich meine, vor 10 Jahren gab es einfach krass viel weniger Smartphone-User, ja, dementsprechend auch krass viel weniger Gesamtrevenue wahrscheinlich. Und wie viel von dem Revenue auch einfach so auf dem, ich sag mal, traditionellen Desktop-Markt geklaut wurde. Ne? Weil wenn du jetzt natürlich dein Microsoft Office-Abo in Office auf dem Tablet abschließt, so, ja, dann zählt das natürlich da rein, wohingegen du das früher vielleicht ganz klassisch mit deinem Rechner beim Mediamarkt, bei keine Ahnung was wo, also ne, das wurde ja vielleicht auch schon ausgegeben, das Geld, früher nur halt woanders. So. Und deswegen so die Frage, ja, wie viel davon ist quasi auch, neue, ja, Wertschöpfung versus Bewegung?
Auf jeden Fall, was sie da so ein bisschen analysiert haben und auch gesagt haben, was man sieht, dass sie da auch viel darauf zurückführen, das ist jetzt ihre Marktanalyse da geschuldet, dass Leute einfach das Vertrauen jetzt mittlerweile auch mehr haben, dass sie in den Apps dieses Geld auch wirklich eine ganz andere Summe irgendwie ausgeben können, weil sie haben nämlich auch noch so einen anderen Graphen, den man, glaube ich, aufs Jahr 2022 sieht, wo sie irgendein KPI, ich weiß gar nicht, ob Inflationsrate war oder das, sie haben es, glaube ich, dem frei verfügbaren Einkommen gegenübergestellt, also sozusagen, was hast du für ein Einkommen nach Steuern und Abgaben so und da gab es irgendwie dann wohl mal eine Phase rund kurz nach Corona sozusagen, wo das runtergegangen ist. Und wenn sie dann verglichen haben, Games versus alle anderen, dann ist Games wirklich genau mit dem frei verfügbaren Einkommen, geht Games einfach mit runter. Aber der Spend innerhalb dieser anderen App-Kategorien geht eigentlich stetig nach oben, wo sie sagen, naja, das sind halt auch einfach Kategorien, die halt eher sowas sind wie, also die Leute werfen das in denselben Topf wie beispielsweise, keine Ahnung, die Stromrechnung oder ähnliches. So, also es sind einfach laufende Kosten, die sie haben und nicht sowas wie, ist es halt mein Freizeitwert, wenn ich das Geld frei habe, spende ich es. Wenn ich es aber nicht frei habe, spende ich es auch nicht. Es ist einfach was viel steadier ist, was auch year over year wirklich einfach die ganze Zeit am Wachsen ist und sie sozusagen darauf zurückführen, dass Leute einfach mehr Vertrauen in die Apps haben und halt auch große langfristige Beträge oder Subscriptions abschließen in diesen Non-Games. Und sie ist auf jeden Fall auf das Vertrauen der Leute so ein bisschen zurückführen.
Wenn du sagst 2014, ich habe mich gerade gefragt, also Data AI hört sich für mich so neu an, das heißt, die sind schon richtig alt.
Ja, die hießen früher anders, ich weiß gerade gar nicht, wie sie früher hießen, also Data AI war ein Rebranding, wie hießen die denn früher? App Annie, glaube ich, hießen die früher.
Ah, okay. Ja.
Ich glaube, also ich weiß nicht, wann sie gegründet wurden, aber sie gibt es auf jeden Fall schon ein Weilchen, aber Data AI klingt, ich glaube, es war ein smartes Rebranding, obwohl es war ein bisschen vor dem AI-Hype schon, dass sie Data AI hießen. Also es war jetzt nicht recently der Name-Change.
Anhand der Zahlen konnten die das prognostizieren, dass das hypt.
Genau.
Das wusste aber App Annie habe ich, glaube ich, schon 2014 also, oder so mal. Ja. Also die sind schon richtig lange mit dabei.
Ja, App Annie hat einen langen Bart.
Ja. Ja. Genau, ansonsten noch so ein paar andere Dinge, also wie sie haben gesagt, 5 Stunden Daily Time Spent per User, die App nutzen, 5 Stunden am Tag ist der Daily Time Spent, was auf jeden Fall
oh, das ist hart.
Eine ganze Menge ist, so. Ich glaube, ein Drittel der Wachzeit haben sie es, glaube ich, definiert. Auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl. Finde ich interessant. Und wenn man nochmal außerhalb der Games schaut, das Genre, was am meisten, wir hatten es nämlich auch, war es in der ersten News-Folge diesen Jahres oder war es, ja, muss es gewesen sein, als wir uns über die Apps of the Year von Apple unterhalten haben, da war es auch so eine, wo ich meinte, die Top Number One bei den Paid-Apps ist so eine VPN-App, wo ich noch dachte, hey, was, das ist jetzt irgendwie die Top-App, war ich doch noch sehr überrascht. Kann aber auch gewesen sein, dass es irgendwie letztes Jahr in unserem Rückblick war. Aber auf jeden Fall ist auch hier die Kategorie, die am meisten Zugewinn hatte, waren VPN-Services und Web-Accelerator-Apps. Also VPN-Services ist die Subkategorie, die am meisten, also wenn man auf Downloads das Ganze betrachtet, den meisten Gain im Vergleich zum letzten Jahr hingelegt hat. Und ich hatte es ja vorhin gerade schon mal geteased, als ich gemeint habe, es gibt irgendwie 2014 3 Games, die schon 1 Milliarde im Jahr umgesetzt haben, wo noch 3 Milliarde insgesamt der Spend in allen anderen Apps war. Und diesen Club nennen sie den One Billion Club. Und in diesem Club sind im Jahr 2023 13 Apps und der Großteil davon sind natürlich Games. Wenn man sich mal die gesamte Historie anschaut, ist das erste Mal, dass ein Nicht-Game in diesen One Billion Club kam, war im Jahr 2020. Und könnt ihr einen Tipp abgeben, welche App das war, die im Jahr 2020?
Ich habe es vorhin gelesen, ich weiß es aber.
Also Sibi, für dich ein kleiner Tipp, ich bin verheiratet, ich habe die App noch nicht benutzt. Sie kam leider nach meiner Dating-Phase.
Ach so, dann weiß ich es.
Aber du sagst es nicht,
oder?
Das war Tinder.
Tinder, ja, genau. 2020 war Tinder das erste Mal. Und dann 2021 kam dann YouTube, Disney Plus und TikTok dazu. Und jetzt 2023 kamen 4 Apps in den One Billion Club. Das sind 2 Games, Gardenscapes und Royal Match und Google One als auch Max. Max ist, glaube ich, so eine App für HBO und so weiter. Das ist bei uns nicht so.
Ja. Ich habe mal eine ganz doofe Frage und jetzt oute ich mich, weil ich alt bin und keine Ahnung habe. Aber wie gibt man bei TikTok Geld aus?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Ist das nicht TikTok? Ist das nicht so ein Ding? Ich habe es auch nicht mehr, aber ist das nicht TikTok Plus so? Als Kerl kannst du sehen, wer dich, oder generell kannst du sehen, wer hat dich gematcht? Also sonst normalerweise matchst du ja jemanden, du weißt nicht,
es sind beide Menschen. Du bist bei Tinder. Da verstehe ich, wie man Geld ausgibt. Ich bin bei TikTok, weil du gerade TikTok gesagt hast.
Bei TikTok, sorry. Gut, ja, weiß ich auch nicht. Next. ich weiß aber auch gar nicht, was sie reinziehen, ob sie in den One Billion Club nur die
weil es Ad-Revenue sein könnte,
Consumer Spend sind. Nein, nee, Consumer Spend. Hier steht Annual Global Consumer Spend. Also es ist nicht Ad. Ja, schreibt uns sehr gerne dazu Feedback. Da sind wir nicht so gut vorbereitet. Aber ich wusste übrigens auch gar nicht,
erklärt uns Social Media, bitte.
Ja. Und übrigens, aber auch 2023 Google One kam dazu. Ich wusste gar nicht, was Google One ist, bis ich gemerkt habe, ich bin selbst Google One-Kunde. Also sobald du irgendwie da so einen Storage-Plan bei Google hast, ist das wohl Google One. Dazu zählt aber auch, gehört auch ein VPN-Service übrigens dazu, Google One. Da ist nicht nur Storage drin, sondern auch noch VPN.
Nur wie viele VPN-Services du hast, du kriegst bei iCloud auch noch einen hinterhergeschmissen. Also kannst du ja auswählen, wie du nehmen willst.
Das ist. Und jetzt bin ich auch nochmal gespannt, da könnt ihr auch nochmal, wenn wir wieder bei Consumer Spend sind, also welche, jetzt ist die Frage, welche Länder geben am meisten Geld in Apps aus? Wir haben 100 Leute
pro Kopf oder in der Summe?
In der Summe. Wir reden über Overall Consumer Spend.
Boah, schwierig. Da könnten natürlich so Länder, also so bevölkerungsstarke Länder viel raushauen, ne? Pro Kopf hätte ich irgendwie so Nordamerika getippt. Aber in der Summe könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwo in Asien liegt.
Ja, also ich finde Platz 1 und 2 sind nicht so überraschend. Also klar, United States hätte ich auf Platz 1 erwartet, ist aber Platz 2. Platz 1 ist aber auch, ein bisschen erklärt, auch wenn man sich die Downloadszahlen anguckt, China ist Platz 1, aber ist auch bei Downloads, also wenn man sich App-Downloads anguckt, natürlich, also meilenweit von US weg, da ist Platz 1 China, dann Indien mit einem großen Abstand, also ich glaube hier 2023 gab es 110 Milliarden App-Downloads in China und 12 Milliarden App-Downloads in United States und wenn man jetzt auf Consumer Spend geht, sind wir bei knapp um die 50 Milliarden in China, knapp um die 45 Milliarden in US. Und dann Platz 3, den fand ich interessant, ist Japan mit 17 Milliarden Spend innerhalb von Apps. Finde ich krass. So. Und danach ist dann alles andere ist unter 10 Milliarden. Danach kommt Südkorea, UK und Platz 6 ist Deutschland.
Yay.
Na ja, gut, wenn da aber auch viel, also weiß nicht, ne, wenn du halt ein Land hast, wo viel Dienstleistungen einfach schon darüber bezahlt werden können. Ja, ich sag mal, wenn du halt viel sowas wie Uber und Lieferheld und keine Ahnung sowas halt hast und lokale Äquivalente, das treibt natürlich krass viel da auch rein.
Ja, obwohl ich auch, wenn man sich überhaupt den Gaming-Markt anschaut, ich bin nicht genau ins Detail gegangen, da gibt es, glaube ich, echt viel so, gerade im Gaming-Bereich, Spiele, die super viel Umsatz machen, die mir gar nicht so ein Begriff sind, die auch, glaube ich, einfach in dem asiatischen und auch, glaube ich, japanischen Raum auch nochmal sehr special sind.
Ich habe ganz lang den Hello Kitty Beauty Salon gespielt. Das ist doch toll.
Siehst du mal, du hast der vielleicht.
Geht bestimmt gut in Japan. Eine Frage, die kam hier noch. Irgendjemand hatte diese 30%. Ist dieser Ad-Share von Apple nicht noch 15 für Apps unter einer Million Umsatz?
Ja, es ist also unter einer Million. Wenn du unter einer Million Umsatz bist, treibst du halt wahrscheinlich hier die Zahlen auch nicht so groß ran.
Ja. Also da ist, vielleicht dann können wir nochmal, um das auch ins Verhältnis zu setzen, es gab
13 Apps dieses Jahr. Aber du hattest das erwähnt im Zuge von dem Gesamtbetrag.
Ja.
Und da ist ja wahrscheinlich, fallen die, ja, die über eine Million sind. Ja, das
werde ich von jedem 30% kriegen. Ja.
Nee, aber wahrscheinlich von vielen. Also von zumindest von, wir machen dem mal hier ungefähr 1800 Apps. Es gibt nämlich 13, die mehr als eine Milliarde im Jahr machen. 219, also nur auf Consumer Spend, ne, nicht Ad Spend. 13 mehr als eine Milliarde, 219 mehr als 100 Millionen und 1500 mehr als 10 Millionen im Jahr.
Und natürlich ist es auch ehrlicherweise aufgeteilt zwischen Apple und Google. Also es geht ja nicht nur um die Apple-Steuer, ne? Google macht das ja äquivalent. Aber, und deshalb fand ich es so wichtig, Fabi, als du vorhin den Ad-Revenue genannt hast, der geht natürlich quasi fast netto an die Betreiber, weil da natürlich, weil willkürliche Regeln, ne? Da wird natürlich keine Steuer für fällig, also keine Apple- oder Google-Steuer für fällig.
Gut, sie haben halt auch kein Ad-Network, ne?
Nicht mehr, ja.
Ja. Vielleicht noch als witzigen Abschluss, gab auch noch die iOS App Store Keyword Rankings, nach welchen Keywords wurde am meisten gesucht, und ich nenne euch ein Keyword, was auf Platz 10 in Deutschland und auch irgendwie Platz 6 in Frankreich war, was ich noch nie gehört habe, ich eigentlich nur im Essenskontext kenne, und ich bin gespannt, ob ihr wisst, was das ist. Das Keyword ist, Achtung, Crunchy Roll.
Ja,
kenn ich. Echt? Kennst du?
Streamingdienst.
Okay, und dann Sebi, sag mal, ob er es auch kennt. Wenn ja, sagte mir, was es für ein Streamingdienst ist.
Ich kenne es nicht. Ich habe an Sushi gedacht. Aber
Jan, weißt du, für was es ein Streamingdienst ist?
Ist das nicht so ein Anime-Streamingdienst?
Ja, das ist wirklich für so Anime-Serien. Ein Streamingdienst für Anime-Serien. Oh. Ich dachte, was ist denn Crunchyroll? So alle anderen Begriffe, mit denen konnte man irgendwie was anfangen, aber das hat mir gar nichts gesagt.
Okay, schön.
Fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig.
Und was ist jetzt Platz 1?
Oh, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß.
Das war nicht so spannend für Fabi.
Naja, ich sag mal so, alles, so, keine Angst, also die Dinge, ja, da steht
Facebook,
halt da.
Ich glaube,
YouTube, Netflix war bei super vielen, glaube ich, auf Platz 1. So Leute suchen einfach nach der Netflix-App. Was aber dann interessant ist, natürlich, dass die auch nicht im One Billion Club sind, was aber wieder ein anderes Thema ist.
Ich hätte jetzt auch irgendwie auf ChatGPT getippt in den Top 10.
Ja, genau, ChatGPT war bei vielen. Ich muss jetzt gerade, das war ein ewig langer Report. Ich habe mir nicht die Keywords alle einzeln, weil ich kann ja, mal kurz gucken, ob ich nach Keyword.
Nicht so wichtig.
Ja, aber.
Ich finde es super cool, dass die das alles irgendwie wissen.
So. Ja. Also wissen oder halt guesstimaten irgendwie ziemlich gut. Ja. Aber mich würde auch interessieren, Fabi, vielleicht findest du da auch was zu, wenn du jetzt durchscrollst. Wissen oder glauben die zu wissen, was so die höchst umworbenen Keywords halt auch waren, weil du kannst ja mittlerweile auch im App Store und so auf Keywords halt bieten und sowas alles. Gab es da Angaben zu?
Also da ich jetzt nochmal beim schnellen Durchscrollen noch nicht mal, also die iOS App Store Keywords, um es kurz nochmal, das habe ich jetzt gerade gefunden, Netflix ist, glaube ich, hier in fast allen Ländern auf Platz 1, und dann kommt wirklich so, also eigentlich sind es echt Streamingdienste, Prime Video bei manchen, Amazon Prime, Disney, in Deutschland ist dann auf Platz 3 RTL oder auf Platz 4 die ARD Mediathek, also es ist, also ich glaube, es ist, also witzig, man kann sagen, in Deutschland ist jeder Begriff der ersten 10 irgendeine Form von Streaming. Crunchyroll, Sky Go, Join, Prime Video, ARD Mediathek, RTL, das ist alles Streaming-Keywords, die gesucht werden. Und das ist, also das ist ein, das geht eigentlich durch alle Länder hinweg, dass das bestimmt. Ich suche gerade mal, ob ich irgendwo ein anderes Keyword finde. Gut, in manchen, ich weiß nicht, was Vote in India ist oder Hotstar, aber
ja, Hotstar ist auch Streaming.
Ja, also ich würde tippen, Keywords sind einfach Streaming. Main. Mhm. Aber deswegen zu der anderen Frage, Jan, ich weiß ich nicht genau. Kann ich zumindest nicht auf die Schnelle finden. Sind wirklich, also sind 103 Slides, ihr könnt es euch ja mal durchschauen auf die Schnelle. Habe ich es, vor allem beim BlizzCon habe ich es nicht gesehen und müsste dann vielleicht irgendwo noch ganz unten sein.
Passen die in das Kontext-Window von ChatGPT 4 Turbo?
Könnte vielleicht sein, ist ja die Frage, wie viele Tokens da drauf sind. Ne?
Ja. Gut. Ja, nice.
Ja, das war der State of Mobile von Data AI. Kommen wir nochmal zu den wirklich wichtigen Dingen unserer News. Und zwar iOS 17.3.
Das ist so richtig.
Ach, ich dachte, du fängst mit Bann an jetzt.
Oh Mann.
Nee, wir spannen
uns. Ihr kleinen Trolle. Nee, wir fangen mit 17.3 an. Das betrifft wahrscheinlich noch mehr Leute. Noch mehr Leute.
Noch.
Mehr.
Noch.
Das kam Anfang der Woche raus und hat ein paar Feature im Gepäck. Und das Killer-Feature da drin ist die Stolen Device Protection. Es gibt einen Angriffsvektor bei iOS-Devices, wo man, wenn du den Code von deinem, also wenn ich dir zuschaue, wie du deinen Code eintippst und ich weiß jetzt deinen Code, dann klaue ich dir dein Telefon und dann kann ich mit deinem Code bis zu deiner Apple-ID dein Passwort abändern und dich mehr oder weniger aus deinem iTunes-Apple-Account aussperren dadurch. Und das ist irgendwie ein paar hundert Mal passiert in den USA und es gab Beschwerden und so weiter. Und jetzt hat Apple eben dieses Feature nachgeliefert, was sich nennt Stolen Device Protection oder eben Schutz vor Diebstahl. Das findet man in den Settings unter Code und Face ID. Kann es da einfach anschalten. Und was das jetzt macht, ist, dass ich auf Features, sowas wie Passwort ändern oder irgendwelche Einstellungen, die mit meinem iTunes-Account im Zusammenhang stehen, zugreifen möchte, dass das nur noch mit einer biometrischen Authentifizierung funktioniert. Und vorher konnte ich ja als Ersatz für die biometrische Authentifizierung, wenn ich irgendwie gerade mir eine Mütze über den Kopf gezogen habe oder so, konnte ich es immer noch mal mit dem Code dann auf den Bereich zugreifen. Und das verbietet einfach diese Protection.
Und ich konnte vorher bei meiner Apple-ID das Passwort nur mit meinem iPhone-Code ändern. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. So sagt man. Eine andere Sache ist, dass wenn ich jetzt mein Passwort ändere oder wenn ich
wenn du irgendwas machen willst, was diese Bio-Authentifizierung triggert, ne?
Genau, das ist on-device. Ich wollte jetzt gerade dahin gehen, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie dein Passwort änderst, dann wird diese Änderung erst eine Stunde später tritt die in Kraft, wenn du die veranlasst und nicht zu Hause bist. Soll noch mal so einen extra Schutz dafür geben, glaube ich, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, erpresst wirst und jemand möchte, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall denke ich, das ist ein super sinnvolles Feature einfach. Auch wenn ich jetzt noch nicht ein Problem hatte, dass mir jemand irgendwie den Code etc. Aber ist ja jetzt für Leute, die ihr Gesicht dabei haben oder in Finger und so weiter und nur auf ihr Device eben zugreifen wollen, die können das einfach aktivieren. Ist halt ein bisschen sicherer. Finde ich eine coole Sache. Ansonsten ein bisschen.
Das ist eigentlich verrückt. Ich kann wirklich mein iCloud-Passwort mit meinem Code ändern. Das ist ja voll schnell. Weil, wenn ich mich am Browser irgendwo in meinem iCloud anmelden will, dann will er immer x-mal zweiten Faktor alles Mögliche. Obwohl ich zweiten Faktor anhabe, kann ich das Account-Passwort einfach da ohne zweiten Faktor ändern.
Ja, ist total convenient, oder? Super user-friendly.
Ja, ist auch toll, wenn man mit meinem vierstelligen Code das dann machen kann. Das ist voll gut.
Also, man kann natürlich aus Security-Sicht so ein bisschen darüber lästern. Ich glaube, das ist begründet. Aber aus Apples Sicht macht das wahrscheinlich schon Sinn, weil, also allein aus meiner Zeit im Support da, ja, kann ich schon sagen, wie viele Leute da halt ankommen und das Passwort für ihre Apple-ID halt nicht mehr kennen. Mhm. Das war früher halt ein echtes Problem. So, und da kann dir halt niemand helfen.
Doch, du kannst dir deine drei Sicherheitsfragen kennen. Wer war zum Beispiel die Namen deines Grundschullehrers? Wie hieß deine erste Liebe und noch was? Und Ja, du musst nur die Groß-Kleinschreibung richtig kennen. Also ich habe übrigens auch das Problem dazu, ich kam an meinen Ursprungs-Apple-Account nicht mehr ran, weshalb es immer noch so ist, dass jetzt, ich habe einen anderen Account, bei dem ich nicht meine Main-E-Mail-Adresse leider haben kann und irgendwie auch.
Ja, aber Fabi, du musst doch nur deine Sicherheitsfragen richtig beantworten.
Hätte ich gewusst, dass ich mit meinem iPhone einfach hier mit meinem
Peer-Pin. Ja, genau, früher ging das halt nämlich nicht. Und das haben sie dann irgendwann eingeführt. Ich glaube, halt ganz pragmatisch, um auch so ihre eigene Support-Last und natürlich die User-Experience für Leute besser zu machen. Mhm. Ja? Weil den PIN, den du jeden Tag 27.000 Mal eingibst oder dein Gesicht, ja, das vergisst du halt irgendwie nicht. Und dieses Passwort ist halt schon schwieriger.
Aber klar, ich meine, damit hebelst du halt den zweiten Faktor dann so ein bisschen aus. Ne? Hast halt das iPhone geklaut, dann gehst du in einen Browser an irgendeinem Computer, loggst dich da online ein und hast halt den zweiten Faktor das Handy, was du ja gerade geklaut hast und hast das Passwort vorher mit dem auch geändert.
Ja. Ja, hört sich so an, als wäre es sinnvoll, dass sie das nachgeliefert haben. Ansonsten.
Übrigens auch, Alter, wieder die Story, ist das einzige Mal, dass mein wurde auch mal irgendwie, kam sie auch mal an mein Passwort ran für meinen Apple-Account, worüber sie an meinen Passwortmanager rankam, wo ich damals meine Passwörter bei Apple liegen hatte. Und dann bin ich morgens aufgewacht mit PayPal und Amazon-Abbuchungen und so weiter. Ich weiß bis heute nicht, wie sie reinkam in den Account und da dran kam, aber.
Sind dann auch deine Nudes geleakt, wie bei der Jennifer Lawrence?
Auch die, ja. Hat nur keinen interessiert. Das war nicht so schlimm.
Ich sehe gerade die Zuhörer zu Hause, also Podcast halt direkt Google, Fabi,
Safe Search. Nein, ich will nicht sein Amazon-Passwort, ich will deine Nude-Bilder.
Mir fällt keine Überleitung ein zu gesharten Playlisten in Apple Music. Das ist jetzt aber möglich und man kann, wenn ich mit dem Jan jetzt zusammen eine Playlist habe und der Jan tut da ein Lied rein, dann kann ich damit Emojis auch meine Freude drüber bekunden. Total schön. Es gibt dann sonst noch ein neues Hintergrundbild für den Black History Month. Und ansonsten, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, die Unterstützung für Hotel Airplay ist jetzt auch mit drin. Also das hält sich alles so, ja, okay, ist schön, aber Stolen Device Protection ist, denke ich, so das Highlight-Feature von 17.3. In dem Zuge fällt mir gerade ein, aber darauf habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet, ist auch Safari 17.3 released worden.
Einfach was.
Aber beim Überfliegen, deswegen habe ich das nicht als Thema genommen, waren jetzt keine neuen Features, oder das kann er jetzt mehr als die 17.2. Da waren, glaube ich, nur so ein paar Bugfixes drin im Blogpost. Ansonsten können wir das ja noch nachliefern.
Bestimmt.
So, und jetzt?
Jetzt aber endlich, oder?
Jetzt kommt
das Highlight, auf das alle gewartet haben.
Alle. Was geht da
ab? Bun-Shell, oh mein Gott. So, erstmal Bun, unsere Lieblings-JavaScript-Runtime, gleich nach Node und Deno. Ja. Also, die arbeiten ja unter Hochdruck aktuell daran, irgendwie in die Version 2, glaube ich, zu springen, indem sie den Windows-Support für ihre Runtime nachliefern. Auf dem Weg dahin scheinen sie aber noch ein bisschen Stolpersteine entdeckt zu haben, die sie jetzt versuchen zu bearbeiten. Und der eine Stolperstein ist, dass wenn ich Shell-Skripte innerhalb von JavaScript ausführen möchte, dass das ein Problem ist, dass es eine Shell braucht. Und jede Shell irgendwie auf jedem Betriebssystem so ein ganz kleines bisschen anders funktioniert. Und dem Problem haben sie sich gestellt und eine Shell jetzt zur Verfügung gestellt, die plattformübergreifend funktionieren soll. Zum Beispiel so ein Befehl wie rm, also das ist ja der Linux-Befehl remove, zum Löschen von Dateien, den man normalerweise auf dem Server irgendwie safe ausführen kann, aber unter Windows halt nicht funktioniert. Und diese Plattform-Spezifika wollen sie so ein bisschen wegkapseln damit. Und deswegen, also das ist so ein langer Weg, den sie da gehen wollen. Aktuell haben sie auch, glaube ich, nur 6 Befehle, die plattformübergreifend funktionieren. Und alle anderen Befehle funktionieren dann so, wie eben das Betriebssystem das zulässt. Ja, fand ich aber, also die andere Sache ist es halt super convenient, das auszuführen. Das ist nur ein Dollarzeichen, wo ich danach mit Backticks meinen Shell-Befehl reinschreibe und ich kann dann den Rückgabewert mir als Text geben lassen oder die einzelnen Zeilen mir geben lassen. Ich kann innerhalb von den Befehlen JavaScript-Variablen einsetzen, die automatisch escaped werden. Ich kann Sachen in JavaScript-Variablen direkt reinpipen, was ich irgendwie abgefahren finde. Kann aus JavaScript Zum Beispiel eine JavaScript-File, die ich dann in einen anderen Befehl reinpipen kann über JavaScript. Also das ist irgendwie schon ganz, ganz magisch, glaube ich. Sie machen es halt super convenient, dass ich überhaupt irgendwie auf die Shell zugreifen kann und dann damit arbeiten kann. Finde ich super cool. Ja, einfach ein interessantes Feature. Also das von Google, dieses Tool, dieses ZX. Weiß nicht, ob wir das irgendwann schon mal angesprochen hatten. Das ist so ein kleiner Bausatz für, glaube ich, Command Line. Also wenn ich in JavaScript Bash-Skripte schreiben möchte, so ein bisschen. Das stand dafür wohl Modell, so ein bisschen. Und ja, also Bun Shell heißt das. Das ist in der Version 1.0.24 von Bun erschienen. Und kann man einfach mal irgendwie anspielen, ein bisschen rumprobieren.
Und ich muss ein bisschen doof fragen, weil ich es irgendwie gefühlt noch nicht wirklich genutzt habe, aber wie mache ich es denn in Node? Oder habe ich da überhaupt die
In Node musst du, meine ich, einen irgendwas spawnen, einen Child-Prozess spawnen. Ja. Und dann musst du da irgendwie auf den, irgendwie dir den Rückgabewert dann irgendwie dann juckel. Also es ist ein bisschen umständlicher, also jetzt nicht super unmöglich, aber der die Schreibweise, um den Befehl auszuführen, ist dann auch, glaube ich, so, dass du die einzelnen, die sonst in der Bash irgendwie Leerzeichen getrennt sind, die musst du da als einzelne Array-Elemente reingeben. Also als erstes Element ist dann der Befehl, dann kommt vielleicht irgendwas mit einem Parameter, dann ist das zweite Element und so weiter. Also es liest sich halt ein bisschen awkward.
Und ich muss wissen, auf welchem Betriebssystem ich dann bin oder was, weil ich jetzt...
Also das musst du wahrscheinlich, also musst du sowieso, genau. Also ob es jetzt halt ein LS ist oder ein Dir, ja.
Also es gibt ja... Das wäre schon bei Bandern nicht der Fall wäre. Ich würde wahrscheinlich trotzdem wissen, worauf ich es ausführe, aber es könnte mir rein theoretisch egal sein.
Genau, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn du das weißt, worauf du es ausführst. Und diese 6 Befehle, ich meine, das ist LS, das ist RM, ja. Und noch so ein paar Working Directory, glaube ich. Die bridged eben Bun für dich weg. Da musst du dir dann keine Sorgen machen.
Als Entwickler, / dann quasi User von Bun, finde ich das natürlich schon irgendwie interessant, auch wenn Fabi wahrscheinlich recht hat mit, ich muss es halt trotzdem für viele andere Sachen wahrscheinlich immer noch wissen und mich drum kümmern, wo ich gerade laufe. Ja, also ganz weg abstrahiert ist es nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie Entwickler von Bun zu sein, würde ich mir denken, boah, also das ist ein ganz schönes Fass, was da aufgemacht wird, so, ne? Um so ein potenzielles Alleinstellungsmerkmal daraus zu arbeiten. Und wie du ja schon gesagt hast, also jetzt auch gerade mal nur in Anführungszeichen 6 Befehle. Das ist natürlich gut, das ist der Anfang. Aber das kann spannend werden. Ja, ich meine, wer weiß, also vielleicht haben sie es irgendwann so weit, dass sie so eine richtig vollwertige Shell da irgendwie rausschmeißen können, die dann vielleicht auch irgendwie standalone als Produkt was taugt. So, dann kannst du auf einmal überall dieselbe Shell verwenden auch, das ist ja vielleicht auch ganz nice. Aber warum gerade sich so eine JavaScript-Runtime sich diesem Problem annehmen sollte, ist schon interesting.
Ja.
Weißt du, hast du eigentlich, du verfolgst doch auch mal ein bisschen enger manchmal, weißt du, wie groß dieses Bun-Team, das Team um Bun eigentlich mittlerweile ist? Hast du da irgendwas mal gehört?
Ich hab nur ein Gefühl, aber ich habe keine Fakten. Der Jan hat es wahrscheinlich
schon gegoogelt. Sag uns dein Gefühl. Es ist immer gut bei Schätzungen, wie groß Firmen sind.
Mein Gefühl ist zwischen 12 und 20.
Okay.
Aber vielleicht gibt es irgendwo noch belastbare Zahlen.
Auf jeden Fall.
Also ich gucke gerade mal hier auf GitHub Insights die Contributors durch und guck mal so. Ja, also hast ja immer im Contributor-Graph so ein paar Leute, die ganz viel machen und irgendwann werden dann so die aufgelistet, die ganz wenig machen. Und es gibt hier also so ein paar Leute mit Hunderten bis Tausenden Commits, aber tatsächlich nur, also wirklich so eine Handvoll, also sind nicht mal ein Dutzend.
Sie haben auf jeden Fall zwei Stellen offen.
Mhm. Gut, jetzt ist natürlich auch Commits vielleicht nicht so der allerbeste Indikator, aber zumindest das, was wir jetzt eben mal auf die Schnelle einsehen können. Okay,
also wir haben alles von einer Handvoll bis 12 bis 20 mit unserem besten Wissen hier. Okay, bevor wir uns jetzt noch weiter verrennen und irgendwelche Zahlen nennen, die gar nicht stimmen, fangen wir jetzt wirklich mit dem Highlight, hören wir hier auf. Wir wollen einen Geburtstag feiern, Jan. Wer hat Geburtstag? Bist du's? Sebi, bist du's?
Also ich bin's nicht, ich weiß nicht. Sebi?
Ja, ich bin's. Ja, jetzt habt ihr's. Nee, was? Sag an, das wird großartig.
Also es war halt so ein cooler Zufall, weil heute ist ja der 24. Januar, wo das Aufnehmen und Publishen. Und tatsächlich am 24. Januar 1984 hat der Mac quasi das Licht der Welt erblickt. Und ich dachte, das ist irgendwie ganz schön, das kann man auch mal so ein bisschen feiern, weil halt viel von dem, was wir heute so als gegeben, als voll normal aufnehmen, ist halt damals so in den, da wurden die Grundsteine für gelegt, so, ja. Und das, also egal, ob das jetzt so auf technischer Sicht ist, so, also quasi die Erfindung des Desktops oder die Massenverbreitung des Desktops, ja, sowas wie Drag and Drop, oder auch so banale Sachen wie so ein Papierkorb am Rechner zu haben. Ja, du kannst Sachen löschen und das wieder rückgängig machen, aus dem Papierkorb rausholen, wieder entknüllen und wieder zurücklegen auf deinen Schreibtisch. So, ja, das gab es irgendwie früher auch nicht. Alles Erfindungen, die so dann im Laufe der Zeit mit dem Macintosh und dem System Operation System irgendwie dazugekommen sind. Und ich fand es auch irgendwie ganz interessant, dass, also ich meine, diese 1984-Werbung für den Macintosh von Ridley Scott, die hat man ja auch schon ganz oft gesehen, ja, die hat irgendwie auch so Geschichte geschrieben, auch so die, so der Einstieg von dem Mac oder stellvertretend vielleicht auch so ein bisschen für den Computer in so richtigen Massenmarkt, ja, so Super Bowl-Werbungen damit gemacht, ja, irgendwie Werbung, die kulturell für alle funktioniert und nicht nur für so einen Nischenmarkt, das ist auch schon irgendwie ganz interessant.
Ich hatte auch in einem Artikel gelesen, dass 15 Millionen Dollar teuer war diese Werbekampagne und sie hat irgendwie die Auswirkung gehabt, dass eigentlich sollte der 2000 Dollar kosten, der Macintosh, und hat dann deswegen 2,5 gekostet.
Weil die Marketing-Kampagne das kann ich mir gut vorstellen, so, ja. Und ich habe das auch mal nachrechnen lassen hier, so wie du schon gesagt hast, 2.500 Dollar hat das damals gekostet. Will jemand von euch mal schätzen, was es inflationsbereinigt heute
Ach,
wäre?
Ach du Scheiße.
10.500 Euro.
Sebi traut sich nicht.
Ich sag weniger.
Acht. Also weniger, weil es sind genau 10.000 Euro, so ungefähr. Ja. 10.100. So, ja. Und das ist tatsächlich so Territorium, wenn man das heute mal so vergleicht, so ein schon gut ausgebauter Mac Pro. Ja, also um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das war jetzt bei weitem kein irgendwie Massen-Konsumer-Gerät, aber trotzdem halt irgendwie nach wie vor so eine wichtige Grundlage. Und wir haben gestern schon so ein bisschen das Zahlenspiel gehabt, ja. Also mit der grandiosen Auflösung von 512 mal 342 Pixeln mit einem monochromatischen Display, ja, hat das MacBook, vor dem wir jetzt so alle gerade sitzen, so 45 mal so viele Pixel, die es durch die Gegend schiebt. Ja.
Ist das, das ist kleiner als die ursprüngliche iPhone-Auflösung, oder?
Ich war mir mit der Höhe nicht ganz sicher, aber ja, breite auf jeden Fall schon so. Der geniale Takt von 8 Megahertz, ja, ist auch, wenn man alle Kerne von so einem modernen Mac zusammenrechnet, ungefähr 5000 Mal schneller, der Rechner, den du heute irgendwie vor dir hast. Ja. Mit 128 Kilobyte Arbeitsspeicher damals hast du heute ungefähr 500.000 Mal mehr Arbeitsspeicher, also 64 Gigabyte, 500.000 Mal mehr RAM. Und Storage hat der Mac damals auf einer 3,5 Zoll Diskette 400 Kilobyte untergebracht, ja. Was ungefähr, also meine 2-Terabyte-Platte hier ist ungefähr 5 Millionen Mal mehr davon. So, und das ist in nur 40 Jahren, in Anführungszeichen, ja, ist das schon bemerkenswert, fand ich.
Und aber hat er dafür doch damals 10.000 Euro gekostet, ne? Also,
war ja auch schnapper.
Ja. Hat er damals?
Ich meine, du machst eigentlich einen wichtigen Punkt, ne? Das MacBook, an dem ich das hier gerade alles so durchgerechnet habe, kostet halt selbst in der Ausstattung, wie es hier so vor mir liegt, nicht mal die Hälfte davon. So. Also auch, um das inflationsbereinigt zu vergleichen, du kriegst heute für quasi halb so viel Geld tragbar, ja, eine Lösung, die halt exorbitant besser ist, sozusagen. Hm. Das ist der eine Geburtstag. So.
Aber es gibt 24.
Januar 84. Es gibt zwei. Wir hatten am 15. Januar, das war kurz nach der letzten News-Folge, deswegen nehmen wir es ja auch nochmal mit, 15. Januar 2008, das MacBook Air. Ja, und das MacBook Air jetzt vielleicht in der auf rein technischer Basis vielleicht nicht so revolutionär wie der Macintosh, aber trotzdem so kulturell und in der Tech-Szene so vom Effekt trotzdem irgendwie heute eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja, also das erste Laptop oder das erste Consumer-Laptop, was SSDs angeboten hat, ohne Netzwerkanschluss, echt? Ohne CD-Laufwerk, ohne austauschbaren Akku damals.
Ohne ja. Lüfter?
Das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, ich muss nachgucken. Aber ja, kann auch sein, ohne Lüfter. Die SSD damals übrigens, 60 GB für schlappe $700 Aufpreis. So, ja.
Ist doch heute schon
oder so. Du konntest diese 1,8 Zoll drehende Platte nehmen, die sie aus den iPods geklaut hatten, also aus den dicken iPods damals. So, ja, 1,8 Zoll Platten erinnert sich wahrscheinlich keiner mehr dran. Und ich fand es damals so krass, also das war ja einer so der ersten Macs, die ich dann auch so bewusst mitgekriegt habe, dass sie Intel irgendwie halt dazu überredet haben, für sie einen eigenen Prozessor zu bauen, weil sie halt so ein Mini-Mainboard gebaut haben und da irgendwie nicht mit den normalen Intel-CPUs klargekommen sind, musste Intel so eine Core-to-Duo-Variante für sie bauen, die sie nur für die MacBook Airs gebaut haben. Auch irgendwie krass. Und tatsächlich das dünnste Consumer- oder das dünnste Serien-Laptop der Welt damals dann auch, ja. Auch durch so komische Kniffe wie diese lustige Klappe, wo die USB-Ports außen dran waren, ja, die du da hattest. Und den Micro-DVI-Port, den sie erfunden haben, weil sie nicht so viel Platz für einen richtigen DVI-Port hatten, nur um ihn dann in der nächsten Generation durch einen Display-Port zu ersetzen, weil sie gemerkt haben, okay, keiner kauft Micro-DVI-Scheiße, nur wegen so einem MacBook Air. Aber ja, also wenn man sich das MacBook Air von damals anguckt, ja, und das halt heute gegen neue, in Anführungszeichen moderne Laptops legt, dann sieht man halt sehr klar, wo diese Designlinie sich so durchgesetzt hat. Ja, sei es im Industrial Design oder sei es halt auch so in den Hardware und in den Komponenten. So, das fand ich halt schon ist interessant. Und im Nachgang ist sowas natürlich irgendwie immer, ja klar, ne, musste so kommen, war der nächste logische Schritt. Aber wenn du dir damals so die ersten Kommentare und Reaktionen anguckst, das war das halt sehr gespalten zwischen so, ja okay, technisch schon irgendwie bewundernswert, aber wer braucht das denn, wer kauft das denn? So, ja.
Das war auch damals, als das rauskam, ja, relativ schmalbrüstig. Also der hatte nicht so eine große Leistung. Ich habe auch mal gerade geguckt, das erste Fanless war der M1.
1,6 Gigahertz.
Ja, aber der war also im Vergleich zu den damaligen anderen Rechnern, war der da schon so ein bisschen so, ach, und das soll jetzt, also der war jetzt nicht top-notch.
Ja, also selbst mein Plastik-MacBook, ja, dieses weiße Polycarbonat-Plastik, hat schon irgendwie 2,4 Gigahertz oder sowas gehabt. Weil halt mehr Batterie, mehr Kühlung, mehr alles.
Er war nicht fanless, wollte ich gerade noch nachschieben. M1 war der erste fanless. Leider, aber na, wen wundert, es war ja auch ein Intel-Prozessor drin, gell?
Ja.
Sehr cool. Zwei Geburtstage gefeiert. Sehr schön. Wir haben noch eine kleine Ankündigung und dann sind wir schon bei schmalen 48 Minuten. Und war doch kurz und knapp wie immer.
Gott. Ja, also, bevor wir uns hier verabschieden und euch alle endlich entlassen, wollten wir noch einmal auf das programmierbare Meetup nächste Woche hinweisen. Wer am 1. Februar, wie immer der erste Donnerstag im Monat, Zeit und Lust hat, kann gerne zu uns nach Bad Nauheim kommen. Es gibt einen interessanten Vortrag über LLMs und wie man sie in die eigene Anwendung integrieren kann, ganz pragmatisch, ohne viel Hype. Wird, glaube ich, ganz cool. Fabi ist da, Sebi wollte da sein, kann jetzt leider doch nicht. Mhm. Oh, ja. Muss dringend in den Urlaub, sei ihm gegönnt. Ich bin da, ganz viele andere Leute sind auch da, wir freuen uns alle. Mega cool, ihr könnt euch die Infos auch auf der Webseite angucken, programmier.bar/meetup. Und da könnt ihr euch auch auf meetup.com anmelden, damit wir so ein bisschen Bescheid wissen fürs Catering und die Orga, wie viele Leute so da sind. Und ja, wenn ihr schon auf der Website seid, könnt ihr auch wie immer irgendwie Feedback hinterlassen, Kontaktformular, E-Mail, Twitter, Instagram, Spotify oder YouTube-Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob es YouTube-Kommentare für den Podcast gibt. Ich sage das jetzt einfach mal so. Bestimmt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören und lesen da immer gerne fleißig mit und beantworten auch alles, was wir können.
Sehr schön. Cool. Bis dann, Jan, Sebi, vielen Dank.
Ciao. Dann tschüss.
Tausend Dank. Ciao, ciao.